Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, stell dir vor, du bist fast 17 und bist zu der Party eingeladen. Eine Übernachtungsparty. Und du weißt, alle deine Freundinnen und alle deine Freunde, die werden alle kommen, alle. Und du? Du musst mit deinen Eltern über das Wochenende wegfahren zu einer Familienfeier. Oma wird 70. Na klar, liebst du Oma. Sie ist, neben deiner anderen Oma, die allerbeste Oma der ganzen Welt. Ganz ohne Frage. Aber Mann, ey, echt, genau an dem Wochenende, boah. So passiert vor wenigen Wochen in unserer Familie. Nach einigem Überlegen stellten wir es unserer größten Tochter frei, wie sie sich entscheidet, unter ein paar Bedingungen. Erstens, wenn sie sich dagegen entscheidet, mit zu Oma zu kommen, dann muss sie das Oma beibringen. Zweitens, wenn sie sich entscheidet, dann nicht an dem Tag, an dem wir fahren, sondern mindestens eine Woche vorher. Und dann muss sie, egal wie die Reaktionen sind, dazu stehen zu dieser Entscheidung. Drei wichtige Dinge also. Entscheidungen zu einem guten Zeitpunkt treffen, klar kommunizieren und dann dazu stehen, sie vertreten. Zumindest das mit dem Zeitpunkt, das hatten die Leute in unserer Lesung aus dem Lukas-Evangelium aber mal so richtig verbaselt. Sie waren zu einer Party eingeladen. Und wenn man sich anschaut, wie groß die Menge am Schluss war, dann muss das eine ganz schön große Veranstaltung gewesen sein, eine ganz schön große Party. Zu sowas wird man nicht zwischen Tür und Angel mal schnell nebenbei eingeladen. Ich weiß noch, wie wir an der Gästeliste für unsere Hochzeit damals gesessen haben. Im Sommer haben wir geheiratet, aber schon im Herbst davor rauchten unsere Köpfe, wer alles zu bedenken sei. Verwandtschaft, Freunde, Bekannte. Denn natürlich mussten die Einladungen rechtzeitig raus, damit die potenziellen Gäste ihre Urlaubsplanung danach ausrichten konnten. Und natürlich baten wir um Rückmeldung, wer denn kommen würde. Denn wir wollten ja nicht zu viel, vor allem aber nicht zu wenig. Da haben wir unsere Gäste. Nichts ist peinlicher, als wenn plötzlich der Wein alle ist. Das wusste Jesus, der diese Geschichte erzählte, aus eigener Erfahrung. Und all diese Vorbereitungen, so berichtet er, waren gelaufen. Das Catering war bestellt, die Bierfässer gekühlt und angeschlossen, die Band hatte schon den Soundcheck durch. Es konnte losgehen, nur die Gäste. Wo blieben eigentlich die Gäste? Der Gastgeber also sagt zu seinem Knecht, du, wir sind soweit, geh los, sag, dass es soweit ist, dass sie kommen. Und der Knecht geht los und bekommt einer nach dem anderen eine Absage. Du, ich kann nicht, ich habe geheiratet, wirst du verstehen. Ich habe gerade Land gekauft und muss es mir angucken. Ich habe mir Vieh zugelegt. Ich möchte unbedingt meinen neuen Supersportwagen noch einfahren. Wir fliegen morgen in Urlaub, ich muss heute noch packen, du, sorry. Hatten denn wirklich alle diesen Termin total vergessen? Oder wollten die nicht kommen? Unser Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch Jona im 3. Kapitel. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er von seinem Thron auf und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in Sackhüllen, Mensch und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass er uns nicht verderbe. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir kennen die Vorgeschichte des Jona. Wir kennen seine Flucht vor dem Auftrag, den Gott ihm schon einmal gegeben hatte. Ihm war schon einmal gesagt worden, geh doch nach Ninive. Und er hatte sich sofort auf den Weg gemacht, in die entgegengesetzte Richtung. Häufig lächeln wir über ihn. Wie kann man nur so dumm sein, vor Gott weglaufen wollen? Stell dich nicht so an, Jona. Geh halt nach Ninive. Jona hatte allen Grund, nicht nach Ninive zu wollen. Ninive war eine große Stadt. Das kannte er nicht von da, wo er herkam. Vor allem aber war es eine Stadt der Assyrer. Eines Volkes, das den Israeliten Feind war und berüchtigt dafür, nicht zimperlich zu sein. Was würde ich machen, wenn Gott mir sagen würde, Benjamin, geh nach Kabul zu den Taliban und sage ihnen, dass ich, der Herr, spätestens an der Stelle hätte ich mich umgedreht und würde Richtung Frankreich, Atlantikküste rennen und dort auf ein Containerschiff steigen, um nach Südamerika auszuwandern. Ich soll zu den Taliban gehen und denen was von Gott erzählen? Ich bin doch nicht bescheuert. Und genau das dachte sich auch Jona. Zu den Assyrern gehen, in deren größte Stadt, und denen was von meinem Gott erzählen? Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist mir sowieso viel zu viel, dieser Auftrag. Warum ich? Lass mich doch in Ruhe damit. Und doch, Gott setzt seinen Willen durch. Und Jona kommt es vor, als sei das gnadenlos. Ein Sturm kommt auf und droht, das ganze Schiff, auf dem Jona unterwegs ist, zu versenken. Und Jona weiß, der Sturm meint mich. Den hat Gott meinetwegen über uns hereinbrechen lassen. Ich will nicht, dass andere meinetwegen sterben müssen. Und er geht zum Äußersten. Wenn Gott mich auf der ganzen Welt finden kann, was soll ich dann machen, wenn er mich überall verfolgt? Dann bringe ich mich eben um. Er lässt sich über Bord werfen. Er klatscht in das kalte Wasser und er sinkt wie ein Stein, atmet aus, taucht ein in die Ruhe, die ihm das Wasser gibt, taucht ein in den Frieden, nach dem er sich so sehnt. Doch Gott setzt seinen Willen durch und Jona muss es doch gnadenlos erscheinen. Ein Fisch kommt und verschluckt ihn. 3 Tage lang ist er im Bauch des Fisches, zusammen mit all dem anderen, was der Fisch vorher schon gefressen hat und all dem, was während dieser 3 Tage noch dazukommt. Die Magensäfte setzen ihm zu. Das bisschen Luft, das er da hat, muss einen bestialischen Gestank gehabt haben. Und immer wieder wird er durchgewalkt, sobald der Fisch sich bewegt. Und immer wieder kommt neues Wasser dazu, neuer Unrat, wenn der Fisch frisst. Und immer wieder wird er im Fischmagen in diesen Brei hineingedrückt. Das erinnert mich eher an eine Foltermethode, in der Ertrinken simuliert wird. Methoden wie Waterboarding, das heute noch an den Kriegsschauplätzen dieser Welt benutzt wird, um Menschen zu brechen, kaputt zu machen. Und was auch in den Spezialgefängnissen unserer Verbündeten in unserem Namen anscheinend gemacht wird. Psychische Schäden sind oft die Folge, irreparabel. Um nicht den Verstand zu verlieren, fängt Jona an, mit sich selbst zu reden. Aber ihm fällt nicht viel ein. Und dann, um nicht durchzudrehen, singt er einfach jedes Lied, was ihm einfällt. Einfach jedes. Und ihm fällt auf, dass die meisten von diesen Liedern irgendwie Loblieder auf Gott sind. Diesen Gott, der ihn in diese Lage gebracht hat. Auf den er eigentlich stinkesauer sein müsste und wahrscheinlich noch ist. Aber um nicht verrückt zu werden, singt er und singt sich selbst zum Hohn. 3 Tage dauert das. Und dann spuckt ihn der Fisch an Land. Was ich gerade über Jona erzählt habe, steht nicht so in der Bibel. Es ist meine Interpretation davon. Es ist eher die Geschichte einer Depression. Viele Theologen widersprechen mir. Sie sagen, Jona habe wirklich im Bauch des Fisches bereits erkannt, dass Gott ihn rettet, dass Gott für ihn da ist und ihn liebt. Und ich hoffe für Jona, dass sie recht haben und nicht ich. Diese ganze Geschichte schwingt mit in diesen kurzen Worten. Und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal an Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive. Und in welchem Zustand auch immer, Jona macht sich auf den Weg. Wahrscheinlich war der Weg ein ganzes bisschen weiter, als er vorher gewesen wäre, wenn er gleich losgegangen wäre. Und auch bei Ninive selbst hat er noch einiges vor sich, als er ankommt. Es war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Das, was man archäologisch von Ninive ausgegraben hat, ist wirklich beeindruckend. König Sanherib verlegte seine Hauptstadt, die Hauptstadt Assyriens, nach Ninive. Assyrien müsste seit diesem Zeitpunkt eigentlich Ninivenien heißen oder so. Und er baute diese Stadt komplett um. Alleine die Stadtmauer, 12 Kilometer lang, 18 Tore, 15 Meter dick, 25 Meter hoch. Das reicht zwar nicht für 3 Tagesmärsche, aber beeindruckend ist das allemal. Und vielleicht ist ja auch die Provinz Ninive gemeint mit den 3 Tagesmärschen. Zumal, so viel Wahrheit müssen wir verkraften, es sich bei dieser Geschichte mit Jona und Ninive um eine hochgradig literarische Geschichte handelt. Die Zahlen sind also eher symbolisch zu sehen. Wie auch immer, als Jona in der Stadt ist, tut er, was sein Auftrag ist. Er predigte und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Also unter einer Predigt, ihr Lieben, stelle ich mir schon was anderes vor. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das ist so ein Satz, so ein hingeworfener, ein düsterer zumal noch. Ist das alles, was Gott sagen lässt durch Jona? Hat Gott nicht mehr zu sagen? Vielleicht eine Begründung oder irgendwas? Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Vielleicht auch, das ist wieder meine Theorie, war Jona so kaputt und abgefressen, dass er gar nichts anderes mehr sagen konnte. Dass er mit hängendem Kopf durch diese Stadt schlich, völlig fertig, und wie ein Mantra es immer wieder vor sich hin murmelte, nuschelte, manchmal vielleicht schrie aus Wut. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Nicht sonderlich überzeugend, oder? Und der Knecht kommt zurück zu seinem Hausherrn und sprach: Du, sie kommen alle nicht. Die haben alle, einer wie der andere, eine wie die andere, was Besseres zu tun, als zu deiner Party zu kommen. Da, so hörten wir es in der Lesung vorhin, wurde der Hausherr zornig. Und statt alles abzublasen, alles kaputt zu machen, schickt er seinen Knecht noch einmal los. Und noch einmal, um sie alle zu holen. Alle, derer er habhaft werden kann. Die Krüppel, die Lahmen, die Blinden, die Landstreicher, alle. Jede und jeder ausnahmslos. Alle lädt der Knecht im Auftrag seines Herrn ein. Was für eine absurde Party. Das Haus wird voll mit den Abgerissenen der Gesellschaft. Und Jona? Was hatte Jona wohl gedacht oder gehofft? Hatte er überhaupt irgendwas erwartet? Was er aussprach, war jedenfalls alles andere als eine Predigt. Und noch viel weniger war es eine Einladung. Es war eine düstere Prophezeiung, die er über Ninive aussprach. Noch 40 Tage, so wird diese Stadt untergehen. Ich denke fast, Jona dachte nichts mehr. Jona erwartete nichts mehr. Jedenfalls keine Reaktion der Bewohner von Ninive. Und doch, das Unglaubliche passiert. Die ganze Stadt kehrt um. Selbst der König zieht seine Designerklamotten aus und trägt Sacktuch, ein Zeichen tiefster Trauer. Er steigt von seinem Thron und setzt sich in die Asche. Nochmal, Jona hatte nicht zur Umkehr aufgerufen im Namen des Herrn. Er hatte verkündigt, dass Ninive untergehen wird. Und doch kehren die Menschen in Ninive um. Und nun? Liebe Schwestern und Brüder, Zeit, euch in völliger Verwirrung sitzen zu lassen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So hören wir es, so ist der Wochenspruch. Und es ist der zweite Sonntag nach Trinitatis und das erinnert uns daran, dass dieser Jesus, der das sagt, Gott ist. Wir haben heute hier ganz verschiedene Einladungen Gottes gehört. Mal lädt er ganz förmlich und ganz langfristig Leute ein. Und falls sie es vergessen, dann schickt er seinen Knecht nochmal hinterher und sagt, du, ich habe dich zwar ganz langfristig eingeladen, aber vielleicht hast du es vergessen. Es ist soweit. Und dann, in einem zweiten Schritt, lässt er einfach alle einladen. Plötzlich, spontan. Die Punks, die Säufer, die Kranken, die Armen, die Kaputten. Der Knecht lädt sie alle ein. Und dann haben wir da die Geschichte eines Kaputten. Die Geschichte eines, dem das Leben hart mitgespielt hat. Ja, der Meinung ist, dass sich Gott gegen ihn gewendet hat. Und seine eigentlich unbrauchbaren Worte, seine unverständlichen Worte, sein dahingemurmeltes oder geschrienes, das verändert eine ganze Stadt so sehr, dass Gott von seinem Zorn ablässt und Gnade walten lässt. Ihr Lieben, die Bandbreite ist riesig. Und eines ist klar, wir alle sind eingeladen. Die langjährigen Freundinnen und Freunde Gottes genauso wie die, die heute zum ersten Mal von ihm hören. Um das ganz konkret zu sagen, du bist eingeladen. Du bist heute eingeladen. Und zu was bin ich eingeladen? Zu Party? Da würde ich ja vielleicht noch hingehen. Oder zu Umkehr? Du bist weder zu Party noch zu Umkehr eingeladen. Du bist eingeladen zu Gott. Und bei ihm zu sein, das ist die Party. Das ist the place to be. Da musst du einfach hin. Und dahin zu gehen bedeutet Umkehr. Und der erste und wichtigste Schritt ist, dich einladen zu lassen. Der erste und wichtigste Schritt der Umkehr besteht darin, zu diesem Fest hinzugehen. So wie du bist. Anzug oder abgerissen, durchgeschwitzt oder erfrischt, jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, arm oder reich, ganz egal. Come as you are. Und wann startet diese Party? Hier, heute, jetzt, sofort, sofort in deinem Leben. Ich lade dich hiermit im Namen Gottes zu ihm ein. Jetzt, hier, komm, gib dein Leben ganz neu Jesus, der dich einlädt, so wie du bist. Wieso ich das machen darf? Im Auftrag Gottes reden? Ihr habt es gerade gehört, wie breit die Bandbreite ist, ihr Lieben. Eines ist klar, jeder ist eingeladen und jede darf einladen in Gottes Auftrag. Die, die direkt bei Gott angestellt zu sein, scheint genauso wie die, die kaputt sind, die eigentlich am liebsten mit Gott fast nichts mehr zu tun haben, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben einzuladen und die demnach auch nur irgendwas Unverständliches nuscheln. Wir alle sind nicht nur aufgerufen, unser Leben Gott zu geben, sondern auch alle anderen dazu einzuladen. Und wie soll ich einladen? Ich glaube, die Bandbreite, von der wir heute gehört haben, ist weit genug gesteckt. Auf jede erdenkliche Art. Mit schriftlicher Vorankündigung, mit konkreter, direkter Ansprache, hier an einem Ort, wo man damit rechnet, aber auch da draußen, an den Zäunen und Hecken dieser Welt, dieser Stadt. Wir sollen einladen mit wohlformulierten Texten, abgelesen von einem Blatt oder auch ganz spontan mit dem, was uns gerade einfällt oder was der Herr uns gerade eingibt. Oder auch mit völlig ungeeigneten Wörtern. Gott ruft. Gib den Ruf weiter. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Seine Einladung steht. Kommst du mit? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.